alles,
alles.
Loka,
Loka,
von den Menschen,
Menschen.
Sanyutaha,
begleitet.
Vidatsva,
Vidatsva,
gib.
Vida,
Vida,
o Held,
Akila,
Akila,
allen,
allen.
Loka,
Loka,
den Bürgern,
den Bürgern.
Rakshanam,
Rakshanam,
Schutz.
Schutz.
Übersetzung. Mein lieber heldenhafter König, bitte bleibe immer gleichmütig und behandle alle Menschen gleich, ohne darauf zu sehen, ob sie größer sind als du, ob sie sich auf der mittleren Stufe befinden oder ob sie geringer sind als du. Sei nicht durch vorübergehendes Leid oder Glück gestört. Beherrsche deinen Geist und deine Sinne ohne Fehl. Versuche in dieser transzendentalen Stellung, deine Pflicht als König in jedem Lebensumstand zu erfüllen, in den du durch meine Fügung kommen magst. Denn deine einzige Pflicht hier ist es, den Bürgern deines Königreiches Schutz zu gewähren. Erläuterung. Hier haben wir ein Beispiel, wie jemand von der höchsten Persönlichkeit Gottes Sri Vishnu unmittelbar unterwiesen wird. Man muss die Anweisung Sri Vishnus ausführen, ganz gleich, ob man sie unmittelbar von ihm oder von seinem echten Stellvertreter, dem spirituellen Meister, bekommt. Arjuna kämpfte in der Schlacht von Kurukshetra unter dem unmittelbaren Befehl der höchsten Persönlichkeit Gottes, Krishna. In ähnlicher Weise bekommt hier Prithu Maharaj von Sri Vishnu Unterweisungen in Bezug auf die Ausführung seiner Pflicht. Wir müssen uns an die Grundsätze halten, die wir in der Bhagavad Gita finden. Vyayasayatmika Buddhihi. Jeder hat die Pflicht, von Sri Krishna oder seinem echten Stellvertreter Anweisungen entgegenzunehmen. Und diese Anweisung ohne persönliche Vorbehalte als sein Leben und seine Seele zu betrachten. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur sagt, dass man sich nicht so sehr darum bemühen soll, ob man befreit wird oder nicht, sondern dass man einfach die unmittelbare Anweisung, die man von seinem spirituellen Meister bekommen hat, ausführen soll. Wenn man sich an den Grundsatz hält, der Anordnung des spirituellen Meisters zu gehorchen, wird man immer in einer befreiten Stellung sein. Ein gewöhnlicher Mensch muss die Regeln und Vorschriften des Vanashram Dharma befolgen, indem er seine vorgeschriebene Pflicht erfüllt, die sich nach dem Kastensystem Brahmana, Kshatriya, Vaishya und Shudra und dem System der spirituellen Lebensstände Brahmacharya, Grihastha, Vanaprastha und Sannyas richtet. Wenn man einfach die für die verschiedenen Unterteilungen des Lebens gegebenen Unterweisungen regelmäßig und auch streng befolgt, stellt man Sri Vishnu zufrieden. Als König wurde Prithu Maharaj von Sri Vishnu aufgetragen, sich immer von den Tätigkeiten des körperlichen Zustandes fernzuhalten, sich ständig im Dienst des Herrn zu betätigen und so auf der befreiten Stufe zu bleiben. Das Wort Badasurita aus dem vorangegangenen Vers ist hiermit erklärt. Das Wort Badasurita. Badasurita heißt in Freundschaft verbunden. Als König wurde Prithu Maharaj von Sri Vishnu aufgetragen, sich immer von den Tätigkeiten des körperlichen Zustandes fernzuhalten, sich ständig im Dienst des Herrn zu betätigen und so auf der befreiten Stufe zu bleiben. Das Wort Badasurita aus dem vorangegangenen Vers ist hiermit erklärt. Man kann mit dem höchsten Herrn unmittelbar in enger Verbindung bleiben oder von seinem echten Stellvertreter, dem spirituellen Meister, Anweisungen entgegennehmen und diese Anweisungen aufrichtig ausführen, wenn man sich von den Tätigkeiten des Körpers fernhält. Der Herr hilft uns, indem er uns Unterweisungen gibt, wie man im hingebungsvollen Dienst handelt und so auf dem Pfad zurück nach Hause, zurück zu Gott, Fortschritte macht. Er unterweist uns von außen in der Form des spirituellen Meisters. Folglich sollte man den spirituellen Meister nicht für einen gewöhnlichen Menschen halten. Der Herr sagt, Acharyamam Vijaniyam Navamanyeta Karahichet. Man soll den spirituellen Meister nicht wie einen gewöhnlichen Menschen behandeln, denn er ist der Ersatz für die höchste Persönlichkeit Gottes. 11, 17, 27. Man soll den spirituellen Meister wie die höchste Persönlichkeit Gottes behandeln und ihn niemals beneiden oder für einen gewöhnlichen Menschen halten. Wenn wir der Unterweisung des spirituellen Meisters folgen und uns im hingebungsvollen Dienst des Herrn betätigen, werden wir immer von der Verunreinigung körperlicher und materieller Tätigkeiten frei bleiben und dann wird unser Leben erfolgreich sein. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Simate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paskatyari Satarine Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhaktavinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Mein lieber heldenhafter König, bitte bleibe immer gleichmütig und behandle alle Menschen gleich, ohne darauf zu sehen, ob sie größer sind als du, ob sie sich auf der mittleren Stufe befinden oder ob sie geringer sind als du. Sei nicht durch vorübergehendes Leid oder Glück gestört. Beherrsche deinen Geist und deine Sinne ohne Fehl. Versuche, in dieser transzendentalen Stellung deine Pflicht als König in jedem Lebensumstand zu erfüllen, in den du durch meine Fügung kommen magst. Denn deine einzige Pflicht hier ist es, den Bürgern deines Königreiches Schutz zu gewähren. Eines der wichtigsten Unterweisungen für jemanden, der in dieser Welt Krishna-Bewusstsein praktiziert, ist, Sama zu bleiben. Das heißt, auf einer Stufe, wo er gleichmütig ist. Nicht gestört von den Störungen, die ihm durch diese materielle Welt zukommen. In der Bhagavad Gita beschreibt Sri Krishna an zwei Stellen, einmal im zweiten Kapitel und dann später im 14. Kapitel, die Symptome von einem Menschen, dessen Bewusstsein in die Transzendenz eingegangen ist, der also Krishna bewusst ist. Und das Symptom, was am meisten hervorsticht, also was man wirklich, was einem praktisch ins Gesicht springt, wie wir in Deutsch sagen, ist, dass er gleichmütig ist. Auch im 6. Kapitel der Bhagavad Gita beschreibt Sri Krishna diesen Menschen, der sagt, er betrachtet einen Klumpen Gold, genauso wie er einen Klumpen Erde betrachtet. Also er hat keine Interessen in dieser Welt. Und dann sagt er, und noch fortgeschrittener ist jemand, der Freunde und Feinde gleich behandelt. Nicht? Also wenn, vielleicht kennt ihr das von eurem Leben her, bevor ihr zum Krishna-Bewusstsein kommt, es gab Menschen, die euch wie Feinde betrachtet haben und wie Freunde. Es ist einfach, Objekten gegenüber gleichmütig zu bleiben, nicht gestört zu werden und angezogen zu werden von Objekten, also toten Dingen, wie Gold oder Steine oder so. Das ist relativ einfach noch. Aber schwierig wird es, Gleichmut zu bewahren, wenn uns Menschen gegenübertreten mit einer feindlichen Absicht, wenn sie uns vielleicht schaden wollen. Nur für einen Menschen, der auf der spirituellen Ebene ist, der wird nicht von diesen Menschen beeinflusst, einfach deswegen, weil er keine Interessen hat. So, uns kann nur jemand schaden, wenn wir Interessen haben an etwas. Nicht? Du guckst ein bisschen Zweifeln, ich will das klarer ausdrücken. Wenn du, sagen wir mal, etwas Gutes essen willst, dann schadet dir derjenige, der dir das Essen vorher weg isst. Stell dir mal vor, du hast dich gefreut aufs Restaurant und ist ein Plate vor dich angerichtet worden und dann hörst du, dass einer der Leute, zu denen du predigst, dem du seit Jahren Gutes versuchst zu erweisen, dieses Plate einfach genommen hat und im Park es nimmt, nicht? Dann, aber wenn du kein Interesse hast, etwas zu essen, dann macht es dir nichts aus, wenn das Plate in dem Feuer der Verdauung eines anderen gelandet ist, nicht? So verliert ein Mensch, sagen wir mal, ein Mensch, der nicht mehr genießen wollen will in dieser materiellen Welt, der kann gleichmütig sein gegenüber verschiedenen Dingen, aber auch gegenüber sogenannten Freunden und Feinden. Er hat nichts mehr in dieser Welt, was er bewegt. Er versteht, ich bin ein ewiger Teil Krishnas. Meine Beziehung ist mehr mit Krishna als mit diesem Körper. Diese Welt ist für mich wie die Herberge, in der sich einige Reisenden treffen, dort kurz sich ausruhen und Kraft schöpfen für die nächste Etappe der Reise, die sie aber wieder verlassen müssen. Müssen wieder weiter. Und nichts in dieser Welt kann mich und meine eigenen spirituellen Wünsche zufriedenstellen. Das ist die Überzeugung eines Menschen, der auf der spirituellen Ebene ist und der deswegen mit Gleichmut dieser Welt entgegentritt. Es ist sehr wichtig, diese Welt mit Gleichmut zu sehen, Sama. Sonst werden wir auf verschiedene Art und Weise angehaftet oder wir werden abgestoßen von bestimmten Dingen. Wir werden völlig vertieft in irgendwelche materiellen Ziele und so weiter. Die einzige Möglichkeit, diese Welt zu sehen, ist, sie mit Gleichmut zu sehen. Diese Welt ist nämlich nicht so, sie ist nicht so. Was heißt das? Diese Welt ist nicht so oder sie ist nicht so. Ich möchte euch eine Erkenntnis, psychologische Sache mitteilen aus den Vedas. Es kam einmal ein Reisender zu einem Fluss. Da dachte er, ein Widerstand auf meinem Wege. Ein bisschen später kam ein Durstiger zum gleichen Fluss und dachte, wunderbar, es gibt etwas zu trinken. In diesem Fluss nun waren auch Fische, die herumschwammen. Und für die Fische war der Fluss, wie soll ich mich ausdrücken, das natürliche Habitat, der Lebensraum, wie wir in Deutsch sagen. Ein bisschen später kam ein Wissenschaftler und sah den Fluss und sagte, H2O. Man könnte das unendlich weiter erzählen. Ich glaube, der Punkt ist zwischen den, die das Prüfen der Intelligenz anschauen, dieses Beispiel. Klar, der Fluss ist nicht so und ist nicht so. Er ist so, wie du ihn willst, was dein Interesse ist. So ist auch in der materiellen Welt, die materielle Welt, nicht so oder so. Sie ist vieles Verschiedene, für viele verschiedene Menschen. Nicht? Für den Devotee ist diese materielle Welt auf eine bestimmte Art und Weise, für einen Nicht-Devotee ist diese Welt auf eine andere Art und Weise. Es ist eine Frage, durch welche Brille du in diese Welt hineinschaust, mit anderen Worten, mit welchen Wünschen und Erwartungen du in die Welt hineingehst. Das ist ein sehr, sehr tiefes Thema und ich muss gerade sehen, weil ich diesmal mich nicht in besonderer Weise auf ein Thema vorbereitet habe, wie ich das gut erklären kann, relevant für die Devotees im Jahre 1900, wo sind wir eigentlich, 1996 schon, wow, unglaublich schnell geht das voran. Was macht die Zuhörerschaft interessieren in diesem Jahr? Was steht auf den Mauern ihrer Zeit geschrieben für ein Thema? Ich glaube Glück. Oder wir wollen glücklich sein. Das ist ein Interesse, oder?
Ja.
Könnte man das so sagen, da ist ein Glück. Eigentlich will man glücklich und zufrieden in seinem spirituellen Leben, oder? Ich glaube, das ist natürlich sehr allgemein. Aber dieser Allgemeinplatz hat immer Gültigkeit für alle verkörperten Seelen. Um glücklich und zufrieden zu sein in dieser Welt, müssen wir unseren Platz finden. Für einen Devoti seinen Platz zu finden, heißt nicht unbedingt eine Örtlichkeit aufzusuchen, dass man also weiß, ich bin, wohne in dieser Stadt. Devotis ziehen sehr oft in ihrem Leben eine Situation vor, wo sie sich als eine Art Reisender betrachten können. Es ist deswegen von Vorteil, Reisen zu unternehmen, weil immer, wenn man an einem Ort bleibt, die Gefahr besteht, sich festzusetzen. Nicht? Man hat mit Menschen dann bestimmte Beziehungen, man hat mit dem Ort Beziehungen, man hat mit, ja, man entwickelt bestimmte Gewohnheiten an diesem Ort. Und sehr oft kommt es vor, dass diese Beziehungen und dieser Ort und auch diese Gewohnheiten zu einer Art, sagen wir mal, Mauern werden, die uns umgeben, die unsere Freiheit in gewisser Weise einschränken. Es ist deswegen angeraten, für Menschen beweglich zu sein, beweglich zu bleiben. Man sollte wie der Fluss sein, so heißt es. Denn der Fluss, der reißt immer und wird nicht verunreinigt. Aber das stehende Gewässer wird oft verunreinigt. Nicht? Schmutzig. Algen kommen da rein. Es modert. Es riecht alt und verrottet. Nichts Neues ist da. Nur das Interessante ist, dass diese Beweglichkeit nicht unbedingt ortsgebunden sein muss. Wir werden nicht dem Stehenbleiben, dem Erstarren, dem Eingemauertsein entgehen können, wenn wir uns nur äußerlich bewegen. Es ist viel, viel wichtiger, innerlich sich zu bewegen. Denn, wie heißt es so schön, du nimmst deinen Geist überall mit hin. Nicht? Du machst, wir haben das erlebt, es war ein liebestoller Bayer in Mayapur einmal und der hat sein Bewusstsein mit nach Mayapur, einem heiligen Ort, genommen und von da dann liebestolle Anrufe nach Deutschland geführt. Nicht? Die Liebestollheit war also, hat ihn begleitet, ganz systematisch. Wir nehmen unser Bewusstsein überall mit hin, wo wir reisen. Also nur zu reisen kann nicht die Lösung sein dafür, dass wir nicht erstarren und nicht stehen bleiben. Nicht wie dieser liebestolle Bayer, Hans Bayreuth hieß er, glaube ich. Also es gibt so ein Buch, was, glaube ich, verfilmt wurde. Das habe ich bevor ich Mönch wurde im Krishna-Bewusstsein. Man nimmt das überall mit hin, das Bewusstsein. Also wir müssen den Fluss innen in Gang setzen. Wir müssen ständig versuchen, in unserem Leben neue Impulse aufzunehmen, neue Verständnisse zu entwickeln, neue Krishna-bewusste Ziele zu haben. Wenn wir das tun, können wir immer in Bewegung bleiben. In dem Augenblick, wo du aufhörst, für dich den Wunsch zu haben, mehr zu lernen und dich zufrieden gibst mit dem erreichten Standpunkt, wirst du innerlich zu einem Teich werden, der bald mit einer dünnen Algendecke bedeckt ist und anfängt zu biologisch und biotopisch zu riechen, aber immer noch zu riechen. So, um also unseren Platz zu finden in der Welt und zufrieden zu werden, ist ganz wichtig, dass wir ständig in einer Art inneren Bewegung bleiben. Das ist das Erste. Diese innere Bewegung, die wir haben, wird auf wunderbare Art und Weise den Schmutz, der sich immer wieder in unserem Bewusstsein ansammelt, wegtragen, wie ein sich bewegender Fluss, der die, sagen wir mal, Fremdkörper, die in dem Schmutz drin, die in dem Fluss drin sind, hinwegträgt. Wenn dieser innere Fluss aufhört, sich zu bewegen, dann ist es kritisch im Leben. Das ist das Allererste, was wir finden oder verstehen müssen, wenn es darum geht, unseren Platz im Leben zu finden. Wir müssen das, was uns jetzt bedeckt im Augenblick, unsere Anhaftungen und unsere Ableitungen, unsere fest verwurzelten Wünsche, die vielleicht da sind, oder einfach unsere inneren Schwächen. Wir müssen das abtragen, und das geht nur, wenn ein Fluss in uns in Gang gesetzt wird. Ein sich bewegender Fluss. Ich war damals, war vor einiger Zeit in der Wüste in einer Oase, habe mich dort aufgehalten und spirituell betätigt. Und da so einen Fluss gesehen, der ist durch so einen, über so einen Felsen geschwommen, also geströmt, und hat dort so richtig den Schmutz abgetragen. So was in uns einfach, wir müssen frei werden von Bedeckungen, von materiellen Bedeckungen, um eben, wie soll ich mich ausdrücken, unseren Platz zu erkennen. Noch sind wir vielleicht zu bedeckt mit Äußerlichkeiten. Der nächste Punkt, der wichtig ist, um unseren Platz zu erkennen im Leben, ist, dass wir diesen Platz versuchen, in Verbindung mit Krishna zu erkennen. Nicht? Wir alle haben eine ewige Beziehung zu Krishna. Genau wie Prabhupada sagt, er gibt ein tolles Beispiel, um uns das zu vermitteln. Die Hand hat eine ganz besondere Beziehung zum Körper. Sie ist hier angebracht in diesem Joint, in diesem Gelenk. Da ist sie total wundervoll angebracht. Mein Fuß hat wieder eine ganz andere Beziehung zum Körper. Der ist hier unten in den unteren Regionen angebracht, in den Fußgelenken, und macht sich auch ganz gut, also noch für ein paar Jahre vielleicht noch. Nicht? Meine Ohren haben auch eine ganz spezielle Stellung. Die sind hier. Die sind nicht zum Beispiel auf den, hier vorne wäre ja auch eine Möglichkeit, nicht? Dass man Klang wahrnimmt. Meine Augen, alle Teile des Körpers haben einen ganz spezifischen Platz, weil sie eine Beziehung zu meinem Körper haben. Genauso hast du auch eine ganz spezifische Beziehung zu Krishna. Stellt euch mal vor, die Teile des Körpers, die wären displaziert. Wie sollte man dann richtig funktionieren? Was sollte die Hand hier oben machen, frage ich euch. Vielleicht hier so. Wo sollte die Hand? Ich meine, der hat gar keinen Operationsradius mehr, der durch meine Arme gewährleistet ist. Kann er bis hier, ich könnte das Mikrofon hier falls es nicht richtig angebracht ist, könnte ich es ajustieren, auf den richtigen Platz gehen. Stell dir mal vor, die wären woanders, die Hände. Oder hier. Ja, ihr lacht, aber das wäre, die, wenn die nicht an ihrem Platz wären, dann könnten die nichts Richtiges machen. Ist es nicht der Unterdreck? Die müssen hier sein. Es ginge noch irgendwie hier unten, dann würde man auf den Händen laufen, das würde, aber auch das wäre nicht richtig, weil man würde Schmerzen kriegen in den Händen. Die sind ja nicht gebaut um dieses Gewicht von diesen Tonnen oder was man da, nicht gerne, eine Tonne?
Ich will
1000 Kilo, oh, das wäre ein bisschen zu viel. Ja, also, selbst im Restaurant wäre das ein bisschen zu viel, wenn wir da wohnen. Das ist ein Zentner, ne? Zentner sind 50. Anderthalb Zentner. So 70 Kilo ist gewesen. 75 Kilo, das ist normal. Ja, Gogopa war Sportler, der kennt sich in diesen Daten aus, wie viel man wiegen muss. Ne? Also anderthalb Zentner, nicht, das wäre zu viel für die Hände. So haben wir auch eine ganz bestimmte Beziehung zu Krishna. Wenn wir nicht in dieser Beziehung uns definieren, werden wir nicht richtig operieren können. Und uns fehlt der Operationsradius. Deswegen, wer seinen Platz finden will in diesem Leben, muss unbedingt wissen, ich bin ein Teil Gottes und muss hier seine Beziehung finden. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Wenn du deinen Platz suchst, entsprechend deiner, ja, was für deinen Körper angenehm ist, ein Ort, wo guter Wind, gute Winde durchströmen. Wir waren jetzt zwischen einer Tour für ein paar Stunden in Europas Prana geschwängertsten Ort. Das ist ein Ort in Slowenien, in den Alpen, wo also vom Mittelmeer Lüfte kommen und vom Norden. Und da ist ein Prana, sage ich euch. Und, was also die Subtileren unter uns begeistern würde. Das ist ein Luftkurort. Und ich dachte, nachdem wir ein bisschen spazieren gegangen waren, auch schnell wieder in die Action rein, wo ich als Predigen kenne. Da war niemand zum Predigen. Da war einfach nur, ja, da ging man so durch die Waldgegend hindurch. Ne? Wir waren mit ein paar Devotees und haben dann gleich eine Vorlesung gemacht mit einem Wald, weil wir wollten mehr so ein bisschen spirituelle Atmosphäre schaffen. Das ist ganz natürlich für einen Menschen. Wir können nicht unseren Platz finden, dann schon da jetzt zu wohnen, weil da so viel Prana fließt, aber kein Service. Wäre Hölle für die Voti. Einfache slowenische Hölle. Nicht. Oder wenn man versucht, nach seinem Geist seinen Platz, wo ich genügend intellektuelle Literatur finde, interessante Kinovorstellungen mit Filmen von Edgar Allan Poe, und so weiter und so fort. Das wäre auch nicht zufriedenstellend, weil unsere Beziehung, die wir haben, das versteht ein Devotee, ist mehr mit Krishna als mit diesem Körper und mit diesem Geist. Und erst wenn er in Beziehung zu Krishna richtig gefestigt ist, wie die Hand, die mit dem Beziehung zum Körper richtig ist, dann befindet er sich in seinem freien Operationsradio. Dann ist er im hingebungsvollen Dienst fixiert. Das ist ein ganz wichtiger Punkt für jeden, der seinen Platz in dieser Welt finden will und dann sehr viel Kraft kriegen möchte. Ein anderer Ort, sagen wir mal, unser Platz ist immer abhängig von gewissen Beziehungen. Das ist mein letzter Punkt zu diesem Thema heute Morgen. Zum Beispiel, wir haben hier manche von uns haben ihren Platz in diesem Kölner Tempel gefunden. Nicht? Was das bedeutet ist, oder bedeuten muss, dass sie Beziehung haben zu bestimmten Menschen. Das heißt zu Asanga, unserer Tempelpräsidentin, zu den anderen Devotees, die hier Service machen. Sonst Stellt euch mal vor, man würde nur kurz in sein Zimmer gehen und dann rauskommen und dann wieder zurück in sein Zimmer gehen. Dann fühlt man sich nicht wohl. Kennt ihr diese Situation, wo man irgendwo ist und man hat keine Beziehung zu den Menschen oder keine Beziehung zu dem Ort? Man würde vielleicht hier in Köln sein und nur in seinem Zimmer existieren. Und nicht, man kennt nicht die Sankt-Gethan-Felder, Predigerfeld und so weiter und so fort. Wir müssen uns immer entsprechend von Beziehungen, stellt euch mal vor, Gurgopal und Ishwari, ihr würdet hier in Köln sein, aber nur irgendwo sein und keine Beziehung zum Beispiel zum Freundeskreis haben. Und keine dann hättet ihr nicht euren Platz gefunden als Prediger. Nicht? Ihr kennt niemanden, niemand kennt euch. Ihr sitzt da nur und esst Tomaten, Käse und Brot. Nicht? Das würde nicht gehen. Man muss seinen Platz zu finden, heißt, dass man Beziehungen hat mit Menschen und mit dem Ort etwas anfangen kann. Auch im Krishna-Bewusstsein ist das der Fall. Letztendlich, und das ist der Punkt, der in diesem Vers gegeben wird, ist es wichtig, wenn wir unseren Platz finden wollen, dass wir etwas finden, wo wir, sagen wir, mit dem Vertreter Krishnas, dem spirituellen Meister, zusammenarbeiten und einen Platz finden in seiner Mission. Sonst werden wir auch nicht richtig spirituell verankert sein können. Srila Prabhupada hat immer diesen Vers zitiert, Yasayatmika Buddhi. Er war damals im Haushälterleben und las diesen Vers aus der Bhagavad Gita. Ich glaube, wir sollten ihn sogar mal sehen. Er ist hier ein bisschen Shastra-mäßig. Ranicha, kannst du das Ranicha geben? Den Vers Vyavyasa Yatmika Buddhir Ekeha Guru Nandana. Kannst du den bitte kurz aufschlagen? Diesen Vers hat Prabhupada damals im Haushälterleben gelesen und als er ihn las, hat er gesagt, ist in ihm das Verständnis rausgekommen, was ihn später zu seinem Service als Prediger hingebracht hat. Er hat diesen Vers immer wieder gelesen und hat da das entscheidende Verständnis oder die entscheidende Verwirklichung gebracht, die ihn letztendlich zum Westen geführt hat. Ich will euch sogar den Kommentar von Vishwanath Chakravarti Thakur vorlesen. Wenn du mir mal diese Bhagavad Gita Notizen Nummer 1 bringst, nicht, dann Yasayatmika Buddhir Ekeha Kurunandana Bahu Shakashanantascha Buddhayo Vyavasainam. Diejenigen, die diesen Pfad beschreiten, sind entschlossen in ihrem Vorhaben und ihr Ziel ist eins. O geliebtes Kind der Kurus, die Intelligenz der Unentschlossenen jedoch ist viel verzweigt. Im Chaitanya Charitamrita heißt es, Shraddhab Shabde Vishwas Kahi Sudhida Nishchai Krishne Bhakti Kaila Sarva Karma Krita Hoy. Glaube bedeutet unerschütterliches Vertrauen in etwas Erhabenes. Wenn man die Pflichten im Krishna-Bewusstsein erfüllt, braucht man den Verpflichtungen, die man in der materiellen Welt gegenüber der Familie, der Menschheit oder der Nation haben mag, nicht nachzukommen. Also dieses feste Vertrauen muss ein Mensch, der im spirituellen Leben seinen Platz finden will, haben. Es gibt im Augenblick eine unglaubliche Krise in der Kirche. Darüber habe ich gestern mit einem Professor gesprochen. Nach dieser Krise ist es so, dass die Priester Schwierigkeiten haben, die glauben nicht mehr an das, was sie predigen. Warum? In der Bibel steht so, seht ihr nicht den himmlischen Vater, seht ihr nicht die Vöglein am Himmel? Die sehen nicht, die ernten nicht, doch der himmlische Vater nähret sie doch. Kennt ihr diesen schönen Schlucker? Ne? Und die predigen das, werdet wie die Vögel zu ihrer Gemeinde, verlasst euch ganz auf Gott. Und die machen das dann und dann klappt es nicht. Versteht ihr? Und dann haben sie Zweifel in die Bibel. Stimmt das jetzt? Nicht? Und die katholischen Priester, die stehen im Augenblick Schlange vor dem Bischofsamt, weil sie alle ihr Zölibat zurückgeben wollen, also ihr Gelübde abgeben wollen. Ich habe das zwar mal gemacht bei der Priesterweihe, aber das geht nicht. Das klappt nicht. Und die gehen jetzt hin, und also stehen richtig Schlange, also bildlich Schlange. Man muss denn, ich kann das Zölibat nicht einhalten. Ich möchte, dass ich von dieser Verpflichtung, von diesem Schwur vor Gott sozusagen entlassen werde. Das ist ein großes Problem. Dieses ein Glaubensproblem ist das. Das ist nicht so, dass die Kirche nur Kirchenaustritte hat als Probleme im Augenblick. Also wo Leute einfach nicht ihre spirituelle Erfüllung oder ihre spirituellen Bedürfnisse erfüllt sehen. Ein viel größeres Problem ist diese innere Zerrüttetheit der Priester, die im Augenblick existiert. Und die mehr und mehr wird. Das ist ja klar. Das ist Kali Yuga. Es geht nicht von alleine. Das geht nicht so weg. Wie ist das mit euch übrigens? Und eurem Vertrauen. Wie geht das? Kennt ihr so? Ihr seid ja auch Priester. Ist das immer einfach oder ist es manchmal schwierig? Kann man sich ja mal überlegen. Sorry, ich muss nicht. Ich tue immer so beunruhigende Themen auftischen. So, ein wichtiger Punkt ist, um seinen Platz zu finden im Leben, dass man einfach, dass man Vertrauen hat. Ohne das geht es nicht. Wenn du voller Zweifel bist an dem Ort, wo du bist, dann hast du noch nicht deinen Platz richtig gefunden. Nicht? Nun, Srila Prabhupada, las, also hier geht es um Vertrauen in diesem Vers. Es wird hier, diejenigen, die ihren Platz gefunden haben, werden so beschrieben. Diejenigen, die diesen Pfad beschreiten, sind entschlossen in ihrem Vorhaben. Die kann man nicht vom Weg abbringen. Sie haben ihren Platz gefunden. Als Prabhupada diesen Text las, sagte er sich, ja, und nahm dann die Mission auf, in den Westen zu gehen. Das muss ja unglaublich schwer gewesen sein. Stellt euch mal vor, für Srila Prabhupada, wir werden heute Nachmittag darüber hören, ich möchte heute Nachmittag über Prabhupadas Mitgefühl sprechen mit dem bedingten Sehen. Und habe da eine Szene so gehabt, wie Prabhupada ein Gentleman und ein total spirituell denkender Mensch hatte gerade seine Schüler verheiratet, zwei Schüler. Und die Schülerin ging dann mit einem anderen Buben fremd. Sie verliebte sich in einen anderen Buben und wollte diesen Buben dann heiraten. Und als Prabhupada davon hörte, war er so geschockt. Er sagte, ich bin ein Sannyasi. Warum so muss ich mich mit solchen Sachen beschäftigen? Ich will nach Vrindavan zurück. Das war Prabhupadas Reaktion. Also für uns ist das ja einfach eine leichte Umschichtung in den Beziehungen, nicht? Das kommt vor, das ist das Natürlichste von der Welt. Aber für Srila Prabhupada war das nicht einsichtig, weil es einfach mit spiritueller Ehe. Du führst einen heldenhaften Kampf aus, aber die ganze Energie ist im Kämpfen, du kannst bestimmt kaum, du müsstest glaube ich stehen wie Daya Sindhu, da kann man die Müdigkeit überwinden. So die Sache ist, ein anderes Mal, stellt euch die Szene vor, Prabhupada gab eine Vorlesung und da war immer einer im Hintergrund, der stöhnte und machte Lärm. Der stand unter Drogen und wurde geplagt von den Drogen. War also ganz verrückt im Kopf. So, am Ende, der hörte nicht auf und störte und war total gestört. Am Ende hat Prabhupada ja immer Prasadam verteilt, ein Messer genommen und einen Apfel zerteilt und den Apfel dann verteilt als Prasadam. Und dann kam dieser Verrückte, dieser Störenfried vor und Prabhupada gab ihm dann das Plate mit dem Messer und den Apfelscheiben. Es war so eine belastende Atmosphäre, um ihn zur Ruhe zu bringen. Und der konnte wählen zwischen dem Messer, also der war ganz aggressiv gegenüber Prabhupada im Hintergrund, und dem Apfel, dem versöhnenden Apfel. Stellt euch diese Situation mal vor, dass jemand so weit gehen muss. Hier. Ja, der war so, hat immer dazwischen gerufen, Ruhe da vorne und so weiter und so fort. Nicht? So, also hat, in so einer Situation hat Prabhupada dann ihn auf diese Weise zum Schweigen gebracht. Er hat sich dann den Apfel genommen, glücklicherweise. Also man kann es nicht so sagen, Prabhupada konnte das bestimmt einschätzen, diese Situation. Und wusste, wie er damit umgeht, dass es nicht... aber trotzdem, ich sehe das immer, mein spiritueller Meister in einer solchen Situation. Das ist nicht möglich für jemanden, der nicht entschlossen ist, auf diesem Pfad so zu handeln. Ist das, das kann man verstehen. Jeder andere würde sagen, ich gehe nach Vrindavan. Das ist ja das Einfachste, da geht man dann hin und ja, führt sein Leben dort weiter, ohne so solche Arten von Störungen ausgesetzt zu werden. Das weiß man auch nicht. Es gibt, inzwischen habe ich auch gehört, gibt es Banditen in Vrindavan, die richtige Räuber, die ein Bekannter von Gorgopal und mir ist wahrscheinlich von Räubern. Also sein Dasein ist liquidiert worden, nicht sein physisches Dasein ist getötet worden. Also in den Dschungeln von Vrindavan, da ist nicht nur Krishna, es sind auch Affen und Räuber. Ja. So, was hat Prabhupada so bewegt damals? Er sagt, die beste, dieser Kommentar von Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur, den ich hier im Originaltext habe, die beste Art von Intelligenz, die ich haben kann, ist Intelligenz, die im Dienste Krishnas gebraucht wird. Diese Intelligenz wird als fixiert definiert, wenn sie gerichtet ist auf die Unterweisungen meines spirituellen Meisters, sowie dem Chanten des Namens von Krishna, dem sich seine Aktivitäten und der Ausübung von Dienst zu seinen Lotusfüßen. Seine Unterweisungen bilden mein Sadhana und mein Leben, sowohl in den Anfangsstadien des Bhaktis als auch in den vollendeten Stadium des Bhakti, der Bhakti. Ich wünsche mir nur, seinen Unterweisungen zu folgen. Ich akzeptiere nichts anderes als die Aufgabe meines Lebens, nicht einmal in Träumen. Ob ich glücklich bin oder bekümmert, ob die materielle Welt erhalten bleibt oder vernichtet wird, das ist mir ganz gleichgültig. Sama, das ist Gleichmut, ne? Für mich ist kein Verlust da. Ich muss einfach nur die Anweisung meines spirituellen Meisters befolgen. Fixiert zu sein auf seine Anweisung, das ist entschlossene Intelligenz. Und hingebungsvoller Dienst, also fixiert zu sein auf seine Anweisung, das ist entschlossene Intelligenz und hingebungsvolles Dienen. Und nur indem man fixiert ist auf seine Anweisung, kann solch eine entschlossene Intelligenz zum Erblühen kommen, nicht? Oder entstehen. Und das ist ein sehr, sehr schöner Text. EKH bedeutet, dass die Intelligenz also fixiert ist im Krishna-Bewusstsein. So können wir unseren Platz finden Ich finde, die wichtigste Aufgabe ist, dass wir erstmal nachdenken über unsere Beziehung zu Krishna, dass wir eine Beziehung zu Krishna haben, einfach nur so weit. Wir sind mit ihm verbunden und der spirituelle Meister kann uns helfen, unsere Beziehung zu Krishna zu finden, dass wir richtig angeschlossen sind, richtig verbunden sind und dann in der Lage sind, auch ermächtigt zu sein in unserem hingebungsvollen Dienst. Für einen solchen Devotee, der richtig platziert ist, wird Krishna im Herzen sehr, sehr aktiv und hilft ihm in all seinen Angelegenheiten. Krishna wie eine, das heißt so wie eine Biene, die in eine Blume eingeht. So die Bienen schiebt und so die Blumenblätter, so kann man sich so gut vorstellen, beiseite und geht dann so rein und ist dann im Inneren der Blume. So kommt Krishna ins Innere hinein, wenn ein Devoti wenn ein Mensch diesen Platz findet und inspiriert ihn von innen. Es geht in sein Herz rein wie eine Biene in eine Blume. Und fühlt ihn da. Und dann, wie gesagt, dann sind wir nicht deplatziert in unserem Leben und können dann glücklich und erfolgreich im Dasein sein. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Ja, Hare Krishna, heute möchte ich mal kurz nur sprechen über diese Dinge. Gestern habe ich ja fast Rohini Sutta Prabhu nachgeahmt. Natürlich nur äußerlich leider nicht Rohini Sutta Prabhu. Aber in der Länge. Diesmal möchte ich kürzer sprechen und sehen, ob irgendwelche Fragen da sind. Ich weiß das. Ja gut, dann der Trick, wo du hast. Lucian hat noch eine Frage von gestern übrig. Gorgopal hat auch eine. Ja, dann der Trick.
Du hast darüber gesprochen, dass man sich so in dem Wohl sich im spirituellen Leben situieren
muss. Ja.
Muss, unbedingt. Es gibt ja immer so einen Konflikt, ne, zwischen, wir sind ja noch eine Pionierbewegung, ne? Zwischen der Notwendigkeit, eine bestimmte Sache zu tun und eben, dass man sagt, irgendwie habe ich das Gefühl, mein Service, den ich mache, ist mir noch nicht wie eine zweite Haut.
Ja.
Und immer dieses, dass man sagt, eigentlich situieren, eigentlich würde ich lieber was von der Natur machen.
Ja.
Und man sieht tatsächlich, dass Devotees, die manchmal so sehr enthusiastisch sind, wenn sie ins Krishna-Bewusstsein kommen, so nach ein paar Jahren, so dass ich so die Sitzen in der Klasse und so eine
Glaube so, ne? Das sehe ich auch, ja. So. Ich bin ja immer vorne, also von vorne sieht man das besser als von hinten.
Was für ein Tipp kann man so einem Devotee geben?
Ich würde diesem Devotee sagen, der diesen inneren Konflikt in sich trägt. Ja, ich tue das jetzt, weil es die Notwendigkeit ist und weil ich vielleicht auch von meinen Tempelpräsidenten oder meinen Autoritäten angehalten werde, das zu tun. Ich würde sagen, verlier es nicht ganz aus den Augen, diesen Gedanken. Aber ich finde es sehr wichtig, eine Art Läuterungsphase durchzugehen, um sich zunächst einmal von diesen inhärenten Schwächen des selbstsüchtigen Handelns zu befreien. Nicht? Dass man also, und dann, wenn man dann da raus ist, oder ein bisschen auf dieser Ebene gehandelt hat, dann ist es, wird der spirituelle Meister eines Tages fragen, was willst du denn tun für Krishna? Ich habe schon oft Devotees erlebt, die total verwirrt wurden durch diese Frage. Was? Hast du kein Vertrauen in mich mehr? Dass du mir jetzt nicht sagst, was ich tun muss? Das ist denn die Frage? Ist das spirituelle Meister? Nein, ich habe gerade Vertrauen in dich. Deswegen stelle ich dir die Frage. Ne? Es ist ganz, ganz wichtig, dass ein Devotee auf die Stufe kommt, wo er das, was er tut für Krishna, tun will für Krishna, eigentlich verantwortet. Es ist letztendlich der realistischste Platz, den wir finden können. Wenn wir richtig von einem glühenden Verlangen motiviert sind, etwas zu tun für Krishna, dann werden wir auch viel leichter all unsere Talente in Krishnas Dienst reinstellen können. Dann wird nichts mehr schlafen in uns. Alle Stationen sind unter Vollstrom und blinken mit freudigen Lichtern. Am Anfang kann es jedoch so sein, dass die Devotees eben von ihrem Geist verführt werden, etwas zu machen, was gar nicht mal in ihrem Selbstinteresse ist. Wenn du mich zum Beispiel gefragt hättest, was ich tun wollte, Geige spielen für Krishna, hätte ich gesagt. Dabei bin ich ein schlimmer Musiker. Also ich habe nicht dieses gewisse, was ein Musiker haben muss, auch mit einem Instrument eine Atmosphäre zu schaffen, und das kann ich nicht. Ich wäre also böse in die Hosen gegangen, wenn ich Geige spielen würde, Krishna. Oder ich habe einmal einen Freund Krishnas gefragt, was willst du denn machen für dich? Ich mache Taekwondo für Krishna. Jetzt ein bisschen, wie genau? Ach, ja, trainieren, nicht? Aber ist das nicht mehr für dich als für Krishna? Also so genau habe ich das noch nicht gesehen. Deswegen ist ein bisschen Disciple means Discipline. Muss ein bisschen diszipliniert werden. Dann kommt man automatisch dazu, dass man so geläutert ist, dass man, ja, dann tut man das, was man will für Krishna, und das ist dann auch richtig. Also nicht aus dem Auge verlieren, diese Wünsche. Ich würde sie erstmal hinten anstellen, und wenn die Zeit gekommen ist, würde ich mal fragen. Ich weiß viele, es gibt viele Beispiele, auch in Bezug zu deinem spirituellen Meister, weiß ich, dass er dann, ich hatte einmal eine, da war ein Devotee, der ein sehr gutes Bewusstsein hat, der fragte, ob er nicht, hatte den Eindruck, dass er vorher solche Nahkampfkünste praktiziert hatte, nicht Nahkampf. Ja, Martial Art, sagt man dazu. Es gab eine Möglichkeit, sich weiterzubilden in der Sache und das vielleicht in Zeiten der Not einzusetzen. Und ja, wenn du das machen willst, ja, also Freude macht es nicht und so weiter. Weil der auf einer bestimmten Ebene. Aber zuerst würde ich ein bisschen versuchen, dass du, ich glaube da so fest dran, dann da drin. Gerade meistens ist es so, gerade mit diesem Sangetan-Service, wenn also ein Sangetan-Devotee dich das fragt, würde ich ihm sagen, gerade Sangetan, das, also wenn du es mach es wirklich, wie, dass du eine Basis dir erarbeitest im spirituellen Leben. Das ist, da gibt es statistische Größen, dass die. Nicht. Aber es gibt auch die Situation, dass wenn Sankirtan-Devotees nicht, sagen wir mal, ihren Service wechseln und sie haben sich nicht Gedanken gemacht um Alternativen, dann stehen sie da und dann wissen, das ist auch nicht gut. Nicht? Dann haben sie sich so identifiziert nur mit der Tätigkeit, und wenn sie die dann nicht mehr tun, dann kommt eine große Krise auf in ihrem Leben. Was soll ich jetzt tun? Das gibt es auch. Nicht? Das wäre also. Deswegen sage ich, behalt das im Auge, nicht, und so weiter, aber mach trotzdem noch.
Es kommt ja manchmal vor, dass man kann sich nicht so richtig finden in der Situation. Wie zum Beispiel, wenn man in Indien ist, dann denkt man so, man ist ja so ein Deutscher und die sind alle so indisch, man kommt nicht so richtig in die Spiritualität rein. Mhm. Das gleiche passiert uns auch hier, zum Beispiel, wir haben so das Gefühl, kommen da wieder in die Jugoslawen mit ihrer Mentalität oder in die kühlen Schweden oder was auch immer.
Ja. Ja, du musst ihn, wenn du ihnen einen Platz geben willst, musst du einen Service haben, eine Beziehung zu anderen Menschen und eine Beziehung zu ihrem spirituellen Meister. Sie müssen wissen, dass wenn diese drei Faktoren da sind, haben sie meistens ihren Platz. Ich weiß, ich war selber sehr, sehr lange in Indien, also ein Jahr durchgehend, also auf Service, mein Preaching Service. Ich habe auch gedacht, wie man Dinge tut. Es ging dann nur, die Inder haben einen ganz anderen Herangehensweg. Nicht? Das hast du bestimmt auch schon gemerkt. Auch wenn ich in Indien bin, auf Padayatra oder so, ich stelle einfach ab. Ich sage, gut, ich mache das für einen Monat oder wie lange das ist, dann lasse ich alles, wenn du in Rom bist, mach es wie die Römer, dann ist mir alles egal. Dann dulde ich allen Space out, obwohl ich sage, muss das denn sein? Muss das denn sein? Aber ich weiß, es geht nicht anders in Indien. Das ist irgendwie der Space Planet. Ne? Deswegen Spacer lieben es in Indien auch ordentlich, ne? Weil sie da alle, da können sie wirklich loslegen. Ne? Das fällt nicht auf. So weiter. Also Hippies zum Beispiel verehren Indien. Es gibt ja nicht mehr Hippies, aber es war eine Zeit da, wo die Hippies nach Indien, das war ein Exodus, die waren alle dahin gepilgert. Zu meiner Zeit, man musste nach Indien gehen. Ich hatte nur nicht das Geld und war zu jung mit 13 Jahren. Nicht? Also da konnte ich nicht einfach so hin. Aber das war mir klar, da muss man hin. Das war ganz wichtig. Heute gehen die jungen Leute nach Amerika. Ne? Da muss man sich Amerika anschauen. Ja. Das ist aber dann oberflächlich. So kann man nicht seinen Ort finden und seine Zufriedenheit. Du musst fixiert sein, letztendlich in einer Mission in deinem Leben, Gurgopal. Eine Vision, und wie es müsste eigentlich mit dem Spiritual Meister in Einklang stehen. Nun ist es sehr schwierig mit dem Spiritual Meister. Manches Mal kommen wir zu unserem Spiritual Meister mit bestimmten Vorstellungen. Das ist ungefähr 90% der Schüler, die sagen, das will ich tun. Und der Spiritual Meister wird ja sagen, weil er weiß, er bloß kein Konflikt hier. Da muss man wirklich sehen, wie man da hinkommt. Das Bhujang Prabhu gibt in seinem glorreichen, also wirklich super Buch, das kann ich wirklich weiter empfehlen als Lesetipp, My Glorious Master heißt es. Ein total fantastisches Buch über Srila Prabhupada. Also kann ich total weiter empfehlen. Ich habe eine Paperback-Ausgabe und kann die auch gerne verleihen. Ich habe noch so viel übrig, also zu lesen. Da gibt es einige Beispiele, im Augenblick weiß ich keins auswendig, wie die Bodhis zu Prabhupada gekommen sind und mit bestimmten Vorstellungen über Service. Und Prabhupada hat sie dann auch ermutigt, weil sie das war, sah, das ging nicht anders. Ja. Platz finden im Leben, das ist ein sehr wichtiges Thema. Ich habe darüber in Serbien gelectured und gemerkt, dass auch die Kamis sich sehr viel Gedanken darüber machen. In der Lecture habe ich darüber gesprochen, über das Bild von Rupa Goswami. Rupa Goswami sagt, dass diesen Platz zu finden, es ist ungefähr so wie das Anbauen einer Pflanze. Die muss ja auch ihren Platz im Erdreich richtig sein. So muss unser Bhakti Lata Beach, unsere hingebungsvolle Pflanze, im Herzen ja gepflanzt werden. Und findet da ihren Platz, da wächst sie, bis sie die Lotusfüße Krishnas erreicht. Ne? Das ist sehr interessant, wenn man also dieses Spiritual Gardening macht. Wie würde man das in Deutsch sagen? Spiritual Gardening? Spirituelle Gärtnerei oder spirituelle Gartenarbeit vielleicht. Wenn man diese spirituelle Gartenarbeit macht bei sich, da kommt es manchmal vor, dass Unkraut auch mitwächst. Kennt ihr das? Dass man ein diplomatisches oder dass man selber verehrt werden möchte und respektiert. Puja, Laba, so weiter. Was noch? Ja, dass man ein Verhalten hat, was einfach unakzeptabel nach der wenigen Literatur ist. Nicht? Das wächst, diese Garten, diese Unkraut wächst manchmal. Und dann muss man sich, genau wie wenn man Unkraut jätet, muss man sich zum Teil sehr tief bücken. Richtig tief. Und wenn man dann nicht richtig, wenn man das nicht richtig macht, dann reißt man vielleicht am Unkraut. Aber plötzlich hat man nur das Blatt in der Hand, kennt ihr das? Und die Wurzeln sind noch drin. So manche von unseren Anathas und den unerwünschten Dingen sind sehr, sehr tief. Und wenn man sich nicht sehr tief bückt, kriegt man die nicht raus. Wenn man nicht sehr demütig wäre, kriegt man die nicht raus. Dann bleiben die einfach. Dann hat man irgendwie so das Grüne in der Hand, aber die Wurzeln sind noch alle drin. Betet, betet, betet. Mir ist das schon klar. Wir haben keine Schwierigkeiten, was Philosophie betrifft. Wir brauchen nur die Bücher aufzumachen und haben die perfekteste Philosophie. Aber wie wir sie anwenden, wie wir sie verinnerlichen, wie wir sie dazu bringen, in unserem Herzen zur Blüte zu kommen, das ist das Thema unseres Lebens. Und das muss die Bemühung unseres Lebens auch sein. Sieht sie zumindest nicht als Teil Krishnas. Wenn, Bhavishya, ich will dir mal einen Tipp geben, den du vielleicht in der privaten Atmosphäre in einem Park ausführen willst. Denk mal an die Person, die dich wirklich gerne macht. Von allen Menschen. Nee, jetzt nicht. Kann man nicht. Dann, das gibt nämlich solche Personen. Du wirst ein bisschen suchen müssen, aber dann hast du sie. Oh ja, vielleicht ist es die Mutter, vielleicht ist es der Vater, die einen wirklich bedingungslos, so wie man es macht. Es gibt solche Personen. Und dann tust du, wenn du dich in diesem Gefühl befindest, das ist jetzt ist eine der vielen Meditationen, die es gibt, um diese Dinge zu erreichen, kannst du dieses Gefühl den anderen wünschen, den du nicht gerne machst, dann denkst du an die Person, die du wirklich nicht gerne machst. Wie wenn die dich sieht, dann macht sie nur ein bisschen, ja, oder so eine Störenfried, nicht? Gibt es ja auch im Menschen. Musst du den erst als ein Teil Krishnas sehen und dann wünschst du ihm das, was du von der anderen Person kriegst. Das ist eine Übung. So, wenn du dann im wirklichen Leben mit dem zusammenkommst, dann macht so, zu dir, nicht? Also ich benutze ein Beispiel, was nicht so eintritt, dass man das mit der klinischen Distanz betrachten kann, die wichtig ist für sowas. Dann versuche ihn einfach in dieser Situation, Krishna ist Teil, er ist bedingt auf eine bestimmte Art und Weise, deswegen muss er die Hand jetzt zur Nase führen und mich versuchen aufzuregen. Sein Teil Krishna. Wünscht man ihm alles Gute. Wir mögen in diesem komischen Kostüm, wo wir uns jetzt begegnen, ich in dem Körper von Bhavishya und der oder die in dem Körper von Sigmund Störenfried, Nicht? Ja. Das meinte ich so zusammengehen. Wir haben halt, die Kostüme liegen in der, die Farben beißen sich ein bisschen. Nicht? Die passen. Es gibt so Farbzusammenstellungen, die gehen nicht zusammen. Ich weiß nicht, was geht nicht zusammen? Ishwari, du bist, glaube ich, gut mit Farben. Rot und Rosa? Ja, Rot und Rosa. Ich kann das jetzt nicht so nachempfinden, aber ja. Rot und Rosa. Das geht ihr absolut nicht zusammen? Wie bitte?
Das, was wir also von der Schule gelernt haben, würde nicht sagen.
Ja, Rot und Rosa. Ja, wahrscheinlich. Es ist jetzt schwierig, sich vorzustellen, aber das ist, was man in der Grafikschule lernt. Ja, Rot und Rot. Es gibt so bestimmte Farben, das fällt einem richtig auf. Das ist irgendwie ein Missstand. Oder in der Musik gibt es doch bestimmte Klänge auch, die sind disharmonisch. Kannst du da ein Beispiel für geben? Ja. F und Gis, das klingt schräg. Das klingt rah. Nicht? Das gibt so Disharmonie. Und so mag es sein, dass du auf Gis gestimmt bist und der andere auf F. Und wenn ihr dann redet, dann ist sofort eine, hör auf. Nicht? Dann ist sofort Disharmonie. So, das liegt nicht an. Gis ist manchmal ganz schön. Und F auch. Nicht? Aber, oder rosa ist schön. In manchen Umständen und in manchen Farbkombinationen. Und Rot ist auch schön. Gerade Rani hat manchmal einen roten Sari. Das ist wahnsinnig schön. Der schneidet sehr begeistert von diesem Sari. Also das passt in bestimmten Umständen. Das war jetzt vielleicht dann. Passte nicht ganz das Beispiel, weil das auf einer spirituellen Ebene sind. Also so ist es nicht, so muss man es einfach tolerieren. Weißt du, Bhavisha, wir Europäer sind Marmeladenmenschen und die Marmalade People. Und im Gegensatz dazu gibt es die Fruchtmenschen. Fruchtmenschen, die machen Fruchtsalate gerne und tun da im Fruchtsalat, da ist Kiwi und Orangen und Erdbeeren vor allen Dingen und Himbeeren und Preiselbeeren, Birnen vielleicht, geht alles zusammen. In der Marmelade kocht man das 90 Grad, bis die ganze Vitamine zerstört sind und es ist alle Pampe. Nicht eine Sache. Also, die Menschen sind einfach nicht eine Pampe. Also die sind Früchte. Sagt man doch, du Früchtchen, sagt man das nicht im deutschen Sprachgebrauch? Ne? Warum versuchen wir sie alle zusammen zu kochen zu einer Marmelade? Die dann auch noch so ist wie wir selber, wie unsere Fruchtsorte. Ne? In der Marmelade, da gehen die individuellen Geschmäcker einfach weg. Ist es nicht so? Das ist einfach nur ein. Ja, so eine Marmelade. Kommt also alles zusammen. Lass uns nicht den Fehler machen in unserem Leben. Nicht die anderen gelten zu lassen. Und manche sind halt, da gibt es halt, wie in der Musik und in der Farben, in der Malerei, einfach Kombinationen, die nicht so gut zusammengehen. Die sind einfach disharmonisch. Das heißt jetzt nicht, dass der eine schlecht ist oder der andere schlecht ist. Die Kombination geht nicht so gut. Ich will euch mal meine Lieblingsgeschichte erzählen. Es gab einmal unter den Tieren eine Bewegung, die ins Bildungswesen hineinging. Die wollten auch eine Schule machen. Und so wurden dann Pflichtfächer gemacht. Schwimmen, Laufen, Klettern waren die Pflichtfächer. Nur die Erdschweine, die haben nicht teilgenommen an dieser Schule. Sonst haben alle teilgenommen. Ne? So, Nun war also die Ente da als erste, die wurde auch ausgebildet und die Ente, die schwamm fantastisch. Aber laufen war nicht so. Ziemlich langsam und sehr schwankend nur. Nicht so haben die Lehrer gesagt, gut, schwimmen, da brauchen wir dir nicht so viel Unterweisung zu geben. Aber im Laufen, du musst Überstunden nehmen, Doppelstunden. Und so musste die Ente dann, wenn alle schon weg waren, noch weiter laufen. Da wurde sie trainiert, du schaffst es, so weiter. Aber das resultierte darin, dass die Ente ganz schwielige Füße bekam. So dass sie nicht mehr gut schwimmen konnte, nur mit Schmerzen und deswegen auch langsamer wurde. Beim Hasen war es so, dass Laufen 1A, also 1A, aber Schwimmen, puh, der hat sich so, es ging auch, aber er bekam eine Erkältung, als er rauskam. Er wurde dann noch weiter trainiert im Schwimmen, aber es wurde eine Lungenentzündung daraus. Er musste dann immatrikulieren. Der schlimmste war aber der Adler. Der Adler war total schlimm in dieser Schule. Der Instruktor, der Lehrer bestand nämlich darauf, dass beim Klettern, da sollte er den Baum hochklettern. Wie ein Specht. Aber der blöde Adler flog einfach den Baum hoch. Der sagte, es geht viel besser und schneller mit dem Fliegen. Da bin ich schneller oben als alle zusammen. Wollen wir mal ausprobieren? Er bestand auf einen Wettkampf sogar mit den anderen Schülern. So stolz war er. Der floh aus der Schule. Mit dem konnte man nichts anfangen. In dieser Schule. Währenddessen machten die Erzschweine ihre private Schule. Sie konzentrierten sich nur aufs Ausbuddeln von Kartoffeln. Das, was sie sehr gut konnten. Und erreichten glänzende Ergebnisse. Damit endet diese Geschichte. Was diese Geschichte zeigt, ist, Individualität ist okay. Nicht? Ist eine gute Geschichte, nicht? Sehr, sehr sinnreich und sehr lehrreich. Ja, aber bisschen. Ja. Ob der reine Gott ist, das weiß ich leider nicht, weil ich selber noch nicht da bin auf der Stufe. Unterschiedliche Zuneigung. In Bezug zu Srila Prabhupada haben wir Sache ist schon so, es gibt eine spirituelle Gesetzmäßigkeit in dem Maße, wie man sich Krishna hinwendet, du kennst das, offenbart sich Krishna, also ist es auch mit ein paar Schülern, die mehr seine Hilfe gesucht haben, haben auch mehr Hilfe von ihm bekommen. Zur gleichen Zeit haben wir aber immer wieder gesehen, wie sich Prabhupada wirklich um alle seine Schüler kümmerte. Ich weiß, als Prabhupada in Vrindavan war und nicht mehr aß, seit 6 Monaten, als er sich vorbereitete, da hat er immer wieder Tamakrishna Maharaj gefragt, essen die Devotis gutes Prasadam? Stell dir mal vor, wenn du nicht essen kannst, ist dir das eigentlich auch egal, was jetzt da so serviert wird. Nicht? Aber Prabhupada hat wirklich dafür Sorge getragen, dass seine Devotis, also dass die da gutes, auf alle Fälle gutes Prasadam kriegen würden. Nicht? Und auch an dem Vorfall, als er sehr enttäuscht war von der Mataji, die einfach neu geheiratet hatte. Zuerst war seine Reaktion, er wollte am liebsten nach Vrindavan, als Sannyasi, mit solchen Dingen. Aber dann hat er sich ihre angenommen und sehr viel. Auch für seine Sorgenkinder hat Prabhupada sehr viel Zeit aufgebracht. der reine Gottgeweihte sieht uns anders. Er sieht uns zum Beispiel oft in Form der Möglichkeiten. Das ist mir als Prabhupada-Schüler so aufgefallen. Für Prabhupada war es immer klar, dass seine Schüler und jeder seiner Schüler große Devotis von Krishna sind. Prabhupada hat einfach immer an uns geglaubt, sozusagen. Und ich muss mich da so erinnern an diese rührende Passage in dieser Oper, Der Mann aus La Mancha. Nicht? Da ist also Don Quixote, das ist so ein Edelmann, so ein spanischer Edelmann, der in einer Zeit, die sich verändert hat, immer noch seinen Standard hat als Edelmann, höflich und so gentlemanly ist, nicht? Und der von allen verlacht wurde. Eigentlich, ihr kennt alle Don Quixote, der gegen die Windmühle anritt und so, nicht? Eigentlich ist in diesem Buch eine sehr subtile Zeitkritik drin, weil der hatte, an und für sich war es ein sehr edler Mensch, der bloß nicht in diese Zeit mehr reinpasste, die da war mit seinem Standard. Und anyways, der traf diese Prostituierte und wollte der Prostituierten helfen und sah sie, gab ihr jetzt einen neuen Namen, sie hieß wohl irgendwie die Horizontale oder so, nicht? Und er gab ihr den Namen Dulcea. Dulcinea. Dulcinea heißt die Göttliche. Und behandelte sie immer so. Und sie war immer so, weißt du, so, die Männer sind nur gut für eine Nacht und dann nehme ich sie und spock sie aus. Und so eine, richtig so eine verbitterte Prostituierte. Ich weiß nicht, ob du so eine mal kennengelernt hast. Die sind sehr heavy. Wenn du meine Liebe haben willst, dann reich den Scheck rüber. Und so. So eine Person war das, nicht? So, er sah sie immer als die Göttliche und sprach sie auch so an, handelte so ihr gegenüber und war immer so ihr zugeneigt, wollte überhaupt nicht, was andere Männer von ihr wollten, ihre Gemeinschaft oder anyways. Und durch diese Art, wie er die behandelte, wurde die langsam zu einer, wie soll ich mich ausdrücken, zu einer sehr guten Person. Nicht richtig, eine Lady. Nicht? Und dann war Don Quixote auf dem Sterbebett und dann kam sie hatte einen Runterfall, irgendwie wieder zu ihren alten Lebensgewohnheiten zurückgegangen und er starb dann mit den Worten: Vergiss nie, dass du Dulcinea bist. Und ich finde, irgendwie so wie Prabhupada sich uns gegenüber verhalten hat, das Letzte, was Prabhupada mir als Unterweisung gegeben hatte, als er den Körper kurz vor, war in London nochmal und ging dann nach Vrindavan zurück, um zu sterben, er sagte, zuerst musst du verstehen, dass du ewig bist. Nicht auch, du bist ewig, du bist der Göttliche, ein Kind der Ewigkeit sozusagen. So behandelt uns unser spiritueller Meister. Manchmal bringt uns das zur Raserei, wenn wir in der körperlichen Auffassung des Lebens sind. Wenn er sagt, Krishna hingeben, dienen, richtig chanten, irgendwie so wie die Prostituierte, also wie die Dame da. Das will ich jetzt nicht mehr hören. Ich will Psychologie oder Kompromisse oder so weiter. Es bringt uns manchmal zur Raserei, wenn wir immer als der Göttliche angeredet werden oder die Göttliche, das Kind der Ewigkeit. Und dann rasen wir und toben wir gegen unseren spirituellen Meister an. Aber er sieht uns eigentlich so. Und sein Mitgefühl ist, warum sind die so gefallen? Was ist? Prabhupada weinte manchmal, weil seine Schüler so viel, so viel menschlichen Mist gemacht haben. Weinte, nachts über konnte er nicht schlafen, so besorgt war. Das sind doch Kinder der Ewigkeit, die sind doch göttlich. Warum verhalten die sich denn jetzt so? Das konnte er nicht verstehen, das ging nicht. Nicht so. Und die Schüler dachten dann, oh, Prabhupada versteht uns nicht. Nicht? Die, weil er andere Ansätze sind. Ganz andere Ansätze. Naja. Ich weiß, dass so der reine Gottgeweihte sieht einen, der will nicht den, darüber will ich heute Nachmittag auch sprechen. Es wird, glaube ich, sehr interessant. Also ich habe da sehr nice Inspiration von Satsvarup Maharaj gekriegt für diese Lecture, die ich heute Nachmittag geben möchte. Da will ich auch sehr klar machen, das Mitgefühl eines reinen Gottgeweihten richtet sich nicht auf den Körper und den Mind unbedingt. Das ist so wie, du kennst das Beispiel, jemand ertrinkt und dann versucht man seinen Mantel zu retten. Das, der hat nicht gut gerettet, der das gemacht hat. So ist die Hilfe eines reinen Gottgeweihten nicht auf den Körper und den Geist fixiert. Oder auf die Seele. Deswegen müssen wir sehr, gestern habe ich mit Devotees gesprochen, die sich Gedanken machen darüber, wen sie als spirituellen Meister annehmen möchten und worauf sie achten können. Und ich habe gesagt, ihr müsst schauen, was da für Unterweisungen kommen, was dafür für, und ob euch das anspricht und euch, ihr das dann aufnehmen könnt und ihm dann folgen könnt. Das ist das wichtige Kriterium. Das muss man sehen. Durch Hören, Hören, Hören. Gut. Schön. Danke für deine tiefe Frage, Babisha. Jetzt müssen, du willst noch die Liste vorlesen.
Vielleicht ganz am Schluss.
Ja, 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 klar. Sascha, du hattest eine Frage.
Wie kann man dieses hässliche Unkraut des falschen Geltungsbewusstseins entwurzeln?
Entwurzeln? Du willst es gleich entwurzeln, also nicht, nicht so, dass die Wurzel noch da sind. Ja. Man muss letztendlich verstehen, dass man ein Diener Krishnas ist. Das heißt, dass wenn man nicht in diesem Verständnis verwurzelt ist, dann wird es nicht möglich sein, das falsche Geltungsbewusstsein zu ziehen. Auch man muss ein spirituelles Verständnis haben. Am besten Ayinanda Tanuya Kinkaram. Ich bin in diese Welt gefallen. Das Krokodile der Lust und der Haifische der Gier sind da und ich schnell jetzt in das Boot des Heiligen Namens rein. Guck mal, stell euch mal vor, jemand ertrinkt und ist so an so einem Boot. Nicht? Das wird nicht groß zu sagen, also was habt ihr da für Kajüten? Wie ist euer Boot gestrichen? Und was könnt ihr mir an Gehalt bieten, wenn ich da jetzt mitschwimme? Er sagt, ich will hier rauf, ich will hier rauf. Man versteht, ich bin ein Ertrinkender. So musst du, wenn du demütig wirst, eine gesunde Einschätzung deiner Situation haben. Demut geht nur so. Und das ist die beste Einschätzung unserer Situation, ist, dass wir verstehen, ja, Samsluga, ich bin ein Diener Krishnas. Ich muss Dienst machen für Krishna. Das ist meine Beziehung, wie die Hand. Gut, ich spüre, dass jetzt so langsam die Konzentrationskraft nachlässt von euch. Manche sind auch müde, verständlicherweise. Vielleicht noch Lucian, eine kurze Frage.
Ja, ich wollte genau auf diesen Punkt kommen mit der Mut und so weiter. Die Sache, also mir geht es ganz genau, so wie es genau funktioniert, also in allen Einzelheiten.
Demut,
ja. Dass, also wir sind hier in der materiellen Welt, wir sind umgeben. jemand von der Nachtenergie Krishna, Krishnas und Krishna in der Mitte zwischen uns und der Energie. Ja. Also für uns bleibt nichts anderes übrig, als also das ist unsere einzige Kraft hier, wenn ich das Ende noch erinnere, uns etwas zu wünschen und darum zu beten. Ja.
Ja.
Und je nachdem, wie intensiv der Wunsch ist, oder unsere Aufrichtigkeit oder unsere Kraftigkeit, also erfüllt Krishna unsere Wünsche. Ja.
Mhm.
Hier in Bezug darauf, was Srila Prabhupada sagt über seine Gottgeweihte, die zum Westen gegangen sind und Krishna auf das Predigen natürlich zurückgekommen. Ja. Und er sagte, es ist besser, dass man untergeht, als einfach. Also die war nicht, glaube ich, genug oder ernsthaft genug, um die Mission von der Bhaktisiddhanta.
Mhm. Ja, das ist mir bekannt. Was ist deine Frage?
Das ist meine Frage, genau. Ist das richtig so? Oder? Also ist das so, ja? In dem Sinne, dass man nur diese Kraft hat, für das zu wünschen.
Ja.
Und darum zu beten, aber sonst gar nichts. Immer ja. Gar nichts. Also nicht mal die Hand bewegen und nur gar nichts.
Man hat die Kraft, sich etwas zu wünschen und sich auch zu bemühen.
Und worin besteht diese Bemühung?
Bemühung heißt, dass du versuchst, das Wissen, was du hast, anzuwenden. Ich arbeite gerade an einer Lecture über Prayasa, Bemühung, und da wird dieser Punkt sehr klar gemacht. Bemühung, um Wissen zu sammeln, Bemühung, um Dinge zu kriegen, Bemühung, um Ruhm zu kriegen, das sind alles Over-Endeavor, zu starke Bemühungen, die sind verurteilenswert. Aber die Bemühung, zum Beispiel an einen heiligen Ort zu gehen, die Bemühung, Sankirtan zu machen, den Herrn zu lobpreisen, die Bemühung, Tempelverehrung zu machen, die wird als eine spirituelle Bemühung angesehen und nicht verurteilt auf dem spirituellen Weg. Die kann man also machen. Gut.
Und da noch was. Und diese Bemühung ist deine Bemühung.
Ja.
Da greift Krishna nicht ein, diese Bemühung, was du damit machst. Ja.
Krishna sieht die Bemühung, aber er gibt dir die Ergebnisse.
Ja, und die Kraft, also das zu tun,
ja.
Und die
ja.
Und so weiter. Aber die Bemühung gehört dir einzig und
so. Ja, die gehört dir, weil du den Wunsch ja, hast.
Weil du so eigenschaftsmäßig Krishna.
Du hast einen kleinen Wunsch, Krishna zu dienen, und aus dem Wunsch heraus bewegst du dich in eine bestimmte Richtung, und dann kommt dir Krishna entgegen.
Aber die Bemühung muss auch da sein.
Ja. Bemühung und Barmherzigkeit, diese beiden Dinge sind im spirituellen Leben wichtig. Der größte Teil ist, Bemühung können wir vielleicht nur 1% machen, aber 99% sind Barmherzigkeit. Aber ein bisschen will Krishna sehen, dieses kleine bisschen, dieses 1%, weil wir sind sehr, 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 sehr schwach, wie du sagst. Wir können die materielle Energie nicht mal ohne Krishnas Hilfe bewegen, wenn da nicht die Überseele ist.
Was bedeutet die Bemühung? Ja, also das Wissen anzuwenden.
Ja.
Also wenigstens nach bestem Wunsch.
Nach besten, ja. Sich das zu wünschen.
Ja.
Wünschen. Und Krishna.
Danke.
Bitte. Aber es ist wichtig, diese Prozentuale zu
schätzen. Ja,
ja. Gut. Dann sind wir an ein natürliches Ende angekommen. Jetzt wollen wir noch die Jubelliste vorlesen. Na, die ist,